Ich begrüße ganz herzlich den Gast hier im Studio, Kurt Oesterle. Hallo, schön, dass Sie da sind. Die Stunde, in der Europa erwachte, Ihr neues Buch, ein Roman, der spielt nach dem Ersten Weltkrieg. Was ist es für ein Europa zu der Zeit 1919? Es liegt in Trümmern.
Ein Europa, das in Trümmern liegt, richtig. Und ein Europa, das eigentlich seinen Anfang sucht, das sich um sich selber dreht, das vielleicht noch gar nicht recht weiß, dass es eigentlich existiert. Und ich dachte, ich suche mir einen historischen Augenblick, in dem es nicht um ein Europa der Institutionen geht, wir wissen, das kam erst viel später, sondern um ein Europa der Emotionen. Ich glaube, dass dieses Gesamtprojekt, so behaupte ich jetzt kühn, sowieso nicht klappen kann, wenn diese emotionalen Voraussetzungen nicht da sind, dass wir zusammengehören wollen. Und mir scheint, dass diese Chance bereits 1919 gegeben war, besonders wuchtig, sage ich mal, weil Europa in Trümmern lag. Und ich glaube, ich habe mir für diesen Roman, der kein historischer Roman sein will, die verheerteste Gegend Europas, etwa in der Mitte von Nordfrankreich, zwischen Lens und Reims, am Chemin de Dames, am Damenweg, herausgesucht.
Warum?
Aus zweierlei Gründen. Für mich einmal als Autor, weil ich diese Kriegslandschaft am wenigsten kannte und dachte, wenn ich schreibe, werden meine Vorstellungen, meine Bilder nicht überlagert von Ortskenntnis, weil ich schon 5-mal in Verdun und 4-mal an der Somme war. Dort war ich einmal, ich habe die Landschaft gestreift beim Durchfahren nach Westfrankreich, habe dann aber später, als ich fertig war, dorthin eine Reise gemacht und sehr intensiv auch überprüft, ob zum Beispiel bestimmte Blickrichtungen stimmen, ob man von A nach B überhaupt sieht, ob die Kilometerdistanzen, die ich mir auf der Karte, ich hatte eine alte Karte aus dem Ersten Weltkrieg und eine heutige französische Straßenkarte, ob diese Distanzen alle stimmen. Also ich wollte nicht sagen, es ist zwar dort, aber spielt auf dem Mars. Ich wollte schon, dass es diese Landschaft ist, aber wie gesagt, kein historischer Roman, sondern eigentlich der Versuch, den Augenblick zu finden, den Europa immer braucht als Ausgang, damals, heute, morgen. Und ich hoffe, dass er gegeben ist oder dass wir ihn noch finden.
Warum verfälscht Ortskenntnis ein Schreibprozess? Wo kann das stören?
Gute Frage. Mir ging es sehr drum, zu allen Figuren noch eine Überfigur zu schaffen im Buch, nämlich die Landschaft. Man kann einen Roman nicht in einer solchen Katastrophenzone ökologisch vollkommen verwüstet, menschlich verwüstet, kaum ein Ort, kaum eine Stadt, selbst die Hundehütten sind zerstört, sagt einer da drin. Man kann darüber nicht schreiben, wenn man nicht sehr intensive Bilder versucht zu geben mit seinen Möglichkeiten von der Landschaft. Und ich dachte, wenn mein Schreiben immer überlagert wird von Bildern, die ich aus Büchern habe, von Reisen habe, also den heutigen Zustand dieser Landschaft, stark musealisiert zum Beispiel, natürlich schon lange aufgebaut, hochmoderne Städte in der Gegend, dann wird es immer ein Kampf, das eine vom anderen zu trennen. Und ich wollte so frei wie möglich sein, also ein weißes Blatt vor mir haben und sagen, da ist die Karte, alles ziemlich abstrakt und du wirst mit Leben füllen. So kann das, glaube ich, erst da richtig zur Vorstellung führen, zu einer Imagination dieser Landschaft. Ich wusste natürlich aus der Literatur, auch aus französischer Fachliteratur, forstwissenschaftlicher Art zum Beispiel, wo die Hauptschäden nach dem Ersten Weltkrieg waren. Aber das zu übersetzen für ein menschliches Auge, ein menschliches Ohr, also wenn zum Beispiel bei einem Regen Blindgänger in Bewegung kommen, und wieder explodieren, weil sie einen Hang hinunterkugeln. Zuerst da reingebacken in diese hitzeglühende Landschaft, wo kaum etwas Grünes wächst. Dann regnet es da gewaltig drauf und die Materie kommt in Bewegung. Und dann kracht es wieder wie in der Schlacht selber. All diese Dinge, die muss man sich wie einen Prozess vorstellen, so dachte ich. Das reicht nicht, wenn man da so Schnappschüsse macht und denkt, jetzt hier noch ein Naturbild. Und ich habe wie noch nie in einer meiner Bücher Zeit und Kraft drauf verwandt, diese Landschaft, für die ich brüderlich, mitleidend empfunden habe, herauszuarbeiten.
Gab es da dann irgendwelche echten Bilder aus dem Krieg, die Sie, also wenn Sie in Forstliteratur forschen, dann auch Fotobände vom Ersten Weltkrieg, spielen die da eine Rolle?
Ja, und zwar habe ich vor Jahren rein zufällig von sogenannten Frontwanderern, das ist ein Wort von mir, also Leute, die selber Soldaten, ganz junge zum Teil im Ersten Weltkrieg gewesen waren und dann magisch, vielleicht auch manisch angezogen waren von dieser ehemaligen Hölle und diese 700-800 Kilometer Westfront wieder abgewandert haben. Und ein Brüderpaar, Ziese und Ziese Behringer, literarisch begabte Leute, gebildete, ganz junge Frontschweine waren das gewesen, der eine sogar in Verdun, die haben mit einem Fotografen zusammen aufgrund einer Frontwanderung das Buch gemacht, Das unsichtbare Denkmal. Das hat politisch Schlagseite, so ähnlich wie Jünger, ist auch im Frunzberg Verlag, der Millionen mit Kriegsmemorabilien verdient hat und im Grunde immer diesen deutschen Groll, den Krieg verloren zu haben. Und da, man merkt, dass die jungen Leute da nicht rauskommen aus diesem Militarismus. Zugleich aber ist es sehr anrührend, weil beide gute Literaten sind, Stimmungen in dieser Gegend entdecken, wieder für auch in sich. Und es läuft hinter ihnen ein Begabter, wie ich meine, Fotograf, er macht Schwarz-Weiß-Bilder, das ist alles noch viel kostspieliger als heute natürlich gewesen. Ein richtiger Prachtband, muss man fast sagen, ist ein seltsamer Kontrast zwischen dem Elend des Inhalts und dem Aufwand, mit dem dieses Buch gemacht ist. Gab Zehntausende von Lesern wahrscheinlich. Also die haben zum Beispiel Frontkarten dabei. Und hinter Verdun, für die Leute, die die Front abräumen, französische Fürster, kleine Bauern, die sich wieder ansiedeln wollen, gibt's da ein Estaminet, eine kleine Kneipe. Das gab's offenbar überall. Man muss hin und wieder mal ein Glas Wein trinken oder einen Kaffee. Und die kamen da rein, die waren als Deutsche nicht mal unwillkommen, war ziemlich schnell klar, dass sie hier Krieg geführt hatten. Und eine junge Frau, die auch noch aus der Gegend stammte, hat gefragt, ob sie vielleicht zufällig Kartenmaterial hätten. Und sie hatten sogar Militärkarten. Die Frau hat nicht gewusst, wo genau vorher in dieser Landschaft ihr Herkunftsdorf gestanden hatte. So um und um gepflügt war alles. Höhen waren verändert worden. Wege waren weg, Flüsse waren umgeleitet worden dort. Von diesem ungeheuren Waffeneinsatz. Das sind anrührende Momente. Und ich habe in einem kleinen Anhang dazu geschrieben, ehrlichkeitshalber und weil ich mich verneig, man ist nie allein in der Welt, man profitiert immer von anderen, dass ein paar Motive von diesen beiden Frontwanderern stammen. Zum Beispiel auch eines meiner Lieblingsmotive, der Militärhund, der an der Front vergessen wurde und dann in dieser Grauenslandschaft selber überleben muss. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass dort, egal jetzt auf welcher Seite der Front, Hunde zurückgeblieben sind, weil die Truppe mit dem Waffenstillstand überstürzt abreiste, weil sie sich verlaufen haben oder sonst was. Es hat mir einen ungeheuren Fantasieschub ausgelöst.
Da war ein Foto von so einem streunenden Hund oder die Beschreibung drin?
Nein, die Herren erzählen immer wieder, was sie dort jetzt erleben. Zum einen Spuren des Kriegsgeschehens, aber auch, wer sich dort sonst noch so tummelt an der Front. Und da reden sie mit einem französischen Bauern und der erzählt ihnen relativ gemütlich, dass man nach dem Krieg den einen oder anderen völlig verwilderten Kriegshund, deutsche, französische Kriegshunde, die auch Menschen bedroht haben, töten musste. Und er gibt es einfach wieder so im Stil einer Reportage. Und als ich das Buch vor Jahren schon zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, das ist ein Motiv. Und es sammelt sich dann. Da wusste ich von dem Buch, meinem eigenen, noch gar nichts.
Aber dann konnten Sie es wieder ausgraben.
Ja.
Was unterscheidet einen historischen Roman von Ihrem Roman?
Im historischen Roman würde man, sage ich mal, über 1919 einem 100 Jahre jüngeren Publikum versuchen, durch lebendige Figuren, Dialoge etc. klarzumachen, was damals war und wie das hinterlassene Elend dieses Kriegs bearbeitet wurde. Das ist unvermeidlich, wenn man in der Vergangenheit arbeitet, dass man Zeitkolorit, wie Menschen gefühlt Man kann da nicht Zeitgenossen von heute reinsetzen. Es ist eh schwierig genug, da einen Abstand herzustellen. Aber der Roman, der mir vorschwebte, der soll unmittelbar unsere Gegenwart und die Probleme der Gegenwart in Europa, dass wir drum kämpfen, dass wir versuchen zu erhalten, offene Grenzen, freundschaftliche Verhältnisse zu Nachbarn, Auseinandersetzungen mit neuen Nachbarn, die andere Vorstellungen davon haben und so weiter zu erhalten. Und ich will diesen Gedanken wertvoll machen und auch in Trauer daran denken, in welcher Katastrophenstimmung dieses Europa, dieser kostbare Kontinent schon einmal war. Unvorstellbar von heute aus. Wenn hunderte von Quadratkilometern Landschaft vollkommen verwüstet sind, unbewohnbar ist ja fast ein viel zu harmloses Wort, und man bei jedem Schritt sein Leben riskiert. Ich glaube, nur ein Beispiel, das sind immer so etwas plumpe und großartige Beispiele, aber es haut trotzdem gewaltig rein, wenn man weiß, dass allein der Kriegsschrott von Verdun einen Eisenbahnzug gefüllt hätte in der Länge von Köln bis Warschau.
Wie viele Kilometer sind das? 600?
Aber gut.
Voll, Güterzug.
Voll, schwer, so eigentlich, dass er fast ins Erdreich sinkt. Das ist ja ungeheuer schwere Metalle, Stahl und Eisen gewesen, unvorstellbar. Ich habe von einem bedeutenden Kriegsautor, von Arnold Zweig, der selber Kriegsteilnehmer war, also mindestens mein Großvater vom Alter her, ein deutscher Jude, der ein großer Schriftsteller war, Der große Krieg der weißen Männer, das sind 4 Bände, unter anderem Erziehung vor Verdun, der war Schipper, also Armierungssoldat, die haben dann die Blindgänger weggeräumt oder am Maas Ufer weggetragen, wie Babys, obwohl eine falsche Bewegung und du musstest nicht mal mehr beerdigt werden hinterher. Von dem habe ich gelernt in einer intensiven Auseinandersetzung, eigentlich seit meiner Jugend, dass die Natur unbedingt ein Mitspieler in diesem Thema sein muss. Ich kenne keinen, der in der Literatur des Ersten Weltkriegs die Natur so hochgenau, so präzise beschrieben und erzählt hat, ja, die ist fast wie ein Lebewesen bei ihm. Und da dachte ich, das wirst du auch tun. Man muss schon sehen, was die menschlichen Taten und Untaten für Konsequenzen haben. Da gehört auch dieser Waffenwahn dazu. Einer meiner Helden ist ein Physiker, der immer der Meinung war, ja, der Krieg ist natürlich nötig, der ist wie ein Labor, um neue Technologien auszuchecken. Das wird der Menschheit letzten Endes nützen. Ja, und wenn ein paar hunderttausend sterben, Menschen sind nachhaltig, die wachsen nach wie Haare oder Fingernägel. Das war natürlich eine weit verbreitete Ideologie, zumal im kriegerisch-wilhelminischen Deutschland. Aber ich wollte diesen Helden, der in Krieg geht, weil alle hingehen, der nicht begeistert ist, kein nationalistischer Dummkopf, der Franz, Physikstudent aus Leipzig, der aber alle seine Vorstellungen gewaltvoll korrigieren muss oder korrigiert bekommt, weil er nicht nur diesen Krieg knapp überlebt, sondern auch noch in Kriegsgefangenschaft landet und zu den etwa 250.000 Deutschen gehört, die die Franzosen 1918 auf 19 dazu verdonnert haben, die Front abzuräumen. Also nicht nur diesen ungeheuerlichen Kriegsschrott, lebensgefährlich, mindestens ein Drittel dieser Leute ist umgekommen, sowie auch Hunderte und Aberhunderte von französischen Förstern, polnischen, spanischen, portugiesischen, asiatischen Metallsammlern, die auf die falschen Dinge getreten sind und in die Luft flogen, in Trichtern ertrunken sind, die 40 Meter tief waren. Eine Landschaft, in die keiner geht. Da hat auch dieser Tourismus, dieser Fronttourismus noch nicht begonnen gehabt. Da sind einmal rund 4-5 Jahre vergangen, bis man dann Geschichten wie Tucholsky, ja, wir fahren im Bus nach Verdun, mit dem Volksbund Kriegsgräberfürsorge und schauen uns das an auf gut abgestützten Wegen. Die sind da halt rumgeturnt. und haben versucht durchzukommen. Dieses Metall war unendlich wertvoll, das man dort sammeln konnte. Am Anfang wurde sehr wild gesammelt, aber als die, die am Krieg schon verdient hatten, gemerkt haben, dass sich auch am Abräumen der Schlachtfelder verdienen lässt, Stinnes zum Beispiel, da sind die natürlich organisiert vorgegangen und haben aber Milliarden verdient mit hochwertvollem Kriegsschrott. Das gehört auch in die Geschichte der Nachkriegszeit. Also eines Europas, monströs, tief verwundet, das versucht sich wiederherzustellen. Und die erste übrigens, das wäre das Politische dabei, die erste Europa-Idee, paneuropäische Bewegung hieß es, die hat auf der Ebene von Gebildeten so langsam begonnen. Man kann das aber nicht vergleichen mit der Zeit nach 1945, Adenauer, de Gaulle als Beispiel, Aussöhnung Deutschland, Frankreich oder gar einem gut organisierten Schüleraustausch, später dann auch im Osten.
Sondern, was war die paneuropäische Bewegung da?
Die paneuropäische Bewegung, der Kudenhove Kalergi hieß dieser Mann, der ein echter Europäer war. Ich glaube, ohne jetzt was Falsches sagen zu wollen, der hatte belgische und deutsche Wurzeln und hat eigentlich versucht, eine gemeineuropäische Idee zu stiften. Der Nationalismus ist eine selbstmörderische Angelegenheit. Noch ein oder zwei Kriege von der Sorte und es wird euch nicht mehr geben. Oder ihr werdet derart auch selig verstümmelt sein, dass Europa nie wieder auf seine alten kulturellen oder zivilisatorischen Höhen kommt. Aber es war natürlich in allen Ländern, leider vor allem in Deutschland, das den Krieg verloren hatte, der Nationalismus und die nationale Selbstbezogenheit so stark, dass kurz drauf, traurig aber war, eine noch größere Katastrophe passierte. Aber diese Geschichtssekunde, ich nenne das ja die Weltsekunde, wo man über sich selber hätte hinaus können, ja, da brauche ich auch den Hunde zu. Das ist nichts, was nur nach rationalen Vorgaben im Kopf, wir machen einen Plan und jeder handelt danach. Solche Dinge klappen manchmal sogar nicht in Wohngemeinschaften, geschweige denn auf einem Kontinent. Und dass dieser Hund, dieses stumme Wesen, eben Gefühle auslöst in den Menschen, wenn er da rumläuft, ein preußisch-brandenburgischer Doggenhund, ein Riesenkerl, den man dort verlassen hat, zurückgelassen hat, dass da diese Idee, dass man für andere mitempfindet, da ist für andere eine umfassendere Verantwortung zu haben, auch nur für sich, für seine Familie, seine Region, seine Nation, dass das von diesem Hund, ohne dass er es weiß, verkörpert wird. Und manchmal auf Leute besser wirkt, stärker wirkt, als das, was Menschen in Menschen auslösen können. Ist ja seltsam, wir schämen uns ja oft ein bisschen dafür, ich sage es jetzt hart, dass wir für Tiere bisweilen mehr Mitleid empfinden als für Menschen. Und mit dem Motiv wollte ich arbeiten. Und ich habe ein Motiv vorangestellt von Isaac Rosenberg, ein englischer Dichter und Maler, Sohn einer jüdischen Familie aus Whitechapel, London. Die waren in der Zeit der Pogrome eingewandert in England. Die hätte es auch, also um 1890 etwa, die hätte es genauso gut nach Berlin verschlagen können. Die wurden aber Engländer und der Isaac Rosenberg war als 30-Jähriger auch Soldat an der Arras-Front, also ganz weit drüben in Frankreich und ist noch 18 im Frühjahr gefallen. Ein großartiger Dichter. Es ist kein einziges Wort auf Deutsch übersetzt von ihm, leider. Und ich habe mir aus Dead Man's Dump, also des toten Mannes Gruscht sozusagen, was von einem Menschen bleibt an der Front, diesen einen Vers ausgesucht. The drowning soul was sunk too deep for human tenderness. Und übersetzt, die Menschenseele war zu tief gesunken für Mitgefühl. Und deswegen habe ich den sozusagen zu meinem Guide gemacht durch mein Thema.
Die Guideline. Ja, Sie haben schon ein bisschen was gesagt jetzt. Vor allem die Natur, diese ja, Todeszone, rote Zone heißt sie dann. War das der offizielle Terminus auch? Zone Rouge. Und ja, da ist eigentlich kein Leben mehr vorhanden. Also Millionen von Toten, also Naturtod, Menschentod und wie hauchen Sie dem Ganzen jetzt wieder Leben ein in dem Buch? Wie gehen Sie da vor? Was haben Sie da quasi ausgewählt auch? Ja? Sie haben den Kriegsgefangenen, den Hund schon erwähnt. Was sind die weiteren lebenden Protagonisten da?
Also ich habe mit einem kleinen Gebäude angefangen. Von diesem Gebäude habe ich an einem anderen Teil der Westfront mal gehört. Das war für Knochensammler. Man hat auch für Knochen Geld bekommen, wenn man sie zusammengetragen hat und mit Halshammer eine kleine Kneipe, ein Schlachtfeldbistro zur Heldin der Ruinen. Und dieses kleine Blockhaus habe ich da mitten hineingesetzt in diese Grauenslandschaft. Wird von einer Frau betrieben, die aber das Pech hat, draußen verschütt zu gehen. Die kommt eines Tages nicht mehr zurück. Keiner weiß, ob sie zerrissen wurde von einem Blindgänger oder in einem Trichter verschwand. Die wenigen Leute, die da draußen leben, auch französische Soldaten, die die Munition sprengen müssen, die gefunden wird, damit die Bauern wieder Felder anlegen und Äcker anlegen können. Die Kneipe ist verwaist und es ergibt sich so, dass ein 16-jähriger Heimkehrer, der war von den Deutschen von der Front weggebracht worden, hat dann als Schutzkind des Roten Kreuzes in der Schweiz überlebt. Der kommt im Auftrag seiner Familie zurück, um zu schauen, ob da noch ein Stein auf dem anderen steht. Und sie sagen ihm gleich vornherein, da kannst du nicht hin, das ist tödlich, das ist die rote Zone. Wir sind bei Abräumen und beim Wiedergewinnen des Landes noch nicht annähernd so weit gekommen. Der Junge ist Minot, ist fasziniert von den Leuten, die er dort trifft, von diesem provisorischen Zustand. Passt für einen 16-Jährigen, hätte mich auch fasziniert. Ich konnte mich auch gut in diese Figur reinversetzen. Und er ist nicht versaut von den Feindbildern und den Hasstiraden der Vergangenheit. Er hätte schon auch Gründe dafür. Sein Vater ist tot, man hat alles verloren. Er will aber nicht so sein. Es ist fast ein Willensakt. Und die Leute, die dort leben, sagen zu ihm, Kleiner, du könntest doch für einige Zeit hier diese Kneipe leiten. Wir müssen abends da ein bisschen zusammensetzen. Du hältst es nicht aus, das erdrückt dich. Das frisst dir die Seele auf, wir brauchen sowas. Spielst ein bisschen Mundharmonika, wir reden, wir erzählen uns Witze, da wird geraucht und das braucht ein Mensch. Und ein bisschen Lachen geht vielleicht auch. So beginnt das Ganze. Minot übernimmt diese Kneipe. Er muss einmal mit dem Pferdefuhrwerk in eine benachbarte Stadt, um ein bisschen einzukaufen, dass er alles hat. Die Versorgungslage ist nicht schlecht. Es gibt aus dem kaum oder nicht beschädigten Hinterland einiges, Brot, Speck, Eier, Wein, ein Schnaps und so weiter. Was Menschen zum Leben und zum Überleben brauchen. Und dorthin kommen auch andere für meinen Europa-Roman. Ich brauche ja Personal, das sozusagen Europa auch mitverkörpert. Das ist dieser schon erwähnte Franz, Kriegsgefangener, der die Front abräumt und die Abertausenden von halb bis dreiviertels verwesten Toten auf Friedhöfen beerdigen muss, mit anderen Kriegsgefangenen zusammen, unter scharfer französischer Bewachung. Es kommt aber auch dorthin ein deutsches Ehepaar aus Esslingen, dessen Sohn im Krieg gefallen ist. Der galt am Anfang als vermisst. Als er wiedergefunden war und identifizierbar, hat man, das war der reguläre Gang, über ein Zentralnachweisamt in Berlin mit einer schmucklosen grauen Postkarte erfahren, ihr Sohn ist tot. Wenn Sie ihn besuchen wollen, er liegt dort und dort auf dem Friedhof. Das ist aber tausendfach passiert. Es hat sich ja noch vorher noch nie ergeben gehabt für ein großes Land wie Deutschland, dass auf einen Schlag über 1 Million junger Toter im Nachbarland liegt. Das ist jetzt nur sozusagen von Frankreich die Rede, gar nicht von osteuropäischen Ländern, die dort liegen und die liegen heute noch dort und man sieht diese stadtartig riesigen Friedhöfe mit zum Teil 20.000, 30.000 Toten. Diese Eltern fahren dahin, auch in dem Gefühl natürlich im zerstörten Teil Frankreichs nicht besonders willkommen zu sein. Die finden sich dort ein, die hätten ihren Toten gern wieder und denken, man kann den toten Buben, der war 21 Jahre alt, doch überführen lassen auf den heimischen Stadtfriedhof, so wie das passiert, wenn jemand im Ausland tödlich verunglückt stirbt. Das ist ein Amtsgang, aber das geht, das ist menschenmöglich. Das war damals aber natürlich nicht möglich. Die Franzosen haben sicher aus guten Gründen für 5 oder 6 Jahre verboten, Tote wegzuholen aus Frankreich. Ich vermute, ich kann es nicht beweisen, aus infrastrukturellen Gründen. Wie fährt man? Straßen waren zerstört. Wenn jetzt wirklich Tausende und Abertausende von Menschen kommen, die ihre Toten abholen, wie soll das gehen? Also hat man gesagt, jetzt nicht. Und diese Eltern, schlechtes Gewissen haben sie natürlich auch gehabt, man hätte den Buben vielleicht doch nicht in den Krieg ziehen lassen sollen, wenn es irgendwie vermeidbar gewesen wäre. Furchtbar, dann mit etwa 50 am Grab seines kriegstoten Sohnes, der gerade mal knapp über 20 war, zu stehen. Die fahren hin, suchen das Grab, finden es auch und irgendwann treffen sie auch in diesem Bistro ein. Das ist die deutsche Besatzung. Ich werde noch erzählen, warum der Kriegsgefangene außerhalb des Lagers auch hin und wieder in diese Kneipe kommt. Sehr wichtig ist aber auch Elsie, eine junge Engländerin, die dort ankommt, weil sie mit dem Kriegsschicksal ihres Mannes, der körperlich unversehrt, aber seelisch verstümmelt, als junger englischer Offizier aus diesem Krieg zurückgekommen war, dort unter anderem am Chemin des Dames Krieg geführt hatte. Und sie denkt, er ist ein Simulant oder er mag sie jetzt nicht mehr heiraten, wenn einem nicht der Arm oder der halbe Kopf fehlt. Was kann mit dem sein? Es wurde damals gerade erst entdeckt, vorneweg in Großbritannien, Shell Shock, also Granatenschock, Kriegsneurose, seelische und nervliche Verstümmelungen durch diesen Krieg. Und als dieser jungen Frau klar wird, dass sie ihrem Mann schrecklich Unrecht getan hat und er wirklich eine erhebliche Kriegswunde hat, halt nur eine unsichtbare, beschließt sie eine Art Pilgerfahrt. Dorthin, ihr bleibt hier die Luft weg bei dieser Idee. Sie fährt dann aber dorthin auch ein bisschen, um Buße zu tun, aber vor allem, um zu kapieren, wo ihr Mann Krieg geführt hat und ob sie dort am Originalschauplatz vielleicht etwas mehr versteht von diesem Krieg. Und auch diese Elsie Norton landet in diesem Schlachtfeldbistro. Man ahnt schon leicht, eines der Probleme war, da die Fremdsprachkenntnisse in Europa nicht annähernd auf unserem heutigen Niveau waren, wie verständigen denn diese Leute sich? Der junge Franzose kann kein Deutsch. Die Deutschen, das Ehepaar, obwohl akademisch gebildet, er, Lebensmittelchemiker, kann kein Französisch. Elsie, eine junge Frau aus Südengland, da gibt es keine anderen Sprachen, mit denen man sich behelfen könnte. Es ist dann aber so, dass der akademisch gebildete deutsche Kriegsgefangene Franz Englisch und Französisch kann, ein hochbegabter Jungakademiker, der das auf seiner deutschen Oberschule gelernt hat, und ein Pole, der aus seinem Land weggegangen ist, weil er als Lehrer seine Familie nicht ernähren kann. Sowas kam damals oft vor. Und ich habe mir sagen lassen, dass Polen und Spanier, beide kriegsbetroffen, aber nicht kriegsbeteiligt, auf französischen Schlachtfeldern sehr oft zu finden waren beim Sammeln von Gebeinen und Kriegsmetallen. Und dieser Pole, das kann man heute in Polen noch feststellen, ist Polyglott. Der kann unheimlich viel Sprachen. Ich habe mich immer gewundert in Polen, wie viel Sprachen dort die jungen Leute sprechen. Und da habe ich mir diesen Polen Jan erfunden, der dann irgendwie so mit seinen Sprachkenntnissen Zentraleuropa vernetzt. Ja, also banale Erkenntnis für mich dabei, Europa hängt schon auch ein bisschen davon ab, ob man sich versteht oder nicht. Und jeder Nationalstaat, manchmal sogar jede Regionalgruppe, hat halt nun eine eigene Sprache. Und so nah uns die Holländer sein mögen, als Friesen in Anführungszeichen, wir verstehen ihre Sprache halt trotzdem nicht. Vor allem im Alltag, wenn dann schnell gesprochen wird. Und so ist es auch mit anderen Sprachen, man muss die gelernt haben. Und damals gab es so gut wie keine Basis für einen sprachlichen Austausch. Es war eines der Hauptprobleme, diese Leute kommunizieren zu lassen, ohne so zu tun, als würden sie sich verstehen. Also Sprachlosigkeit, Unverständnis dem anderen. Schon wenn man denkt, was hat er jetzt gemeint? Hat er das so gemeint? Und der Hund ist das einzige übersprachliche Wesen. Der hat es nicht nötig. Aber das schien mir vor allem für Zeiten, in denen der Sprachverkehr noch praktisch nicht vorhanden war, ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass es ein Kontinent ist, eine, sagen wir heute, eine politische Einheit, bestehend aus sehr vielen Kulturen und Sprachen. Das klingt banal, wenn man aber unterwegs ist als junger Mann, so wie ich etwa mit 19, 20 und dann mit wenig Französisch und ein bisschen mehr Englisch sich in Paris rumdrückt, dann merkt man schon, wie sehr man ein Fremdling sein kann. Weil die lauschen und dachten, was hat er jetzt gemeint? Und das dann noch in Zeiten, in denen kaum einer die Sprache des anderen kann, wo das eher ein Glücksfall ist, wenn einer mal ausländisch spricht. Und das wollte ich da mit hineinsetzen. Wobei andererseits fast alle sich darin verstanden haben, mit dem Krieg die gleichen entsetzlichen Erfahrungen gemacht zu haben. Und irgendwo hat er immer daheim eingeschlagen. Und man hat die Wirkungen zu Hause gesehen.
Und das ist das, was sie verbindet. Und aber dann, was passiert dann mit denen? Die treffen sich da, die werden eingeführt, die verschiedenen Figuren, die im Hintergrund und haben dann ja ihre, was machen die dann zusammen sozusagen auch? Ne? Die haben ja ihre verschiedenen Interessen, Pilgerfahrt, den gefallenen Jungen zu holen. Was passiert mit denen, wenn sie dann auf einem Haufen sitzen?
Ja, die suhlen sich zunächst mal in Sprachlosigkeit. Auch gibt's Schamgefühle, Abstand, vielleicht sogar Hass, Fremdheit. Es ist dann sehr befremdlich, mit den Angehörigen der anderen Kriegsnationen plötzlich auf 6,5 bis 12 Quadratmeter in dieser Schlachtfeldkneipe zusammenzusitzen und nicht kommunizieren zu können, irgendwie eine Blickrichtung zu suchen, in der keiner sitzt, den man dann anschauen muss. Aber es entsteht natürlich an diesem Ort so etwas wie Gemeinsamkeit durch Vorgänge, Vorfälle. Als die Deutschen erfahren, dass sie ihren Sohn, ihren toten Sohn, nicht auf den Esslinger Stadtfriedhof holen können, wo die Frau dreimal in der Woche hin könnte, Grab pflegen und so weiter, wie man das tut, kommt überraschend der deutsche Kriegsgefangene, der das Lager hin und wieder verlassen darf, in dieses Bistro und sagt diesen Deutschen, dass es trotzdem einen Weg gibt, einen illegalen, also Leichenraub. Und es gab es tatsächlich, dass Leute, das ist nicht gut, aber immerhin dokumentiert und wird auch in meinem Frontwandererbuch tatsächlich erwähnt. Das sind alles Dinge unterhalb der Wahrnehmung der Geschichtsschreibung, aber hochinteressant. Und so seltsame Vögel wie diese Ziese-Brüder, die dann auch noch in Kriegsgefangenschaft waren bis 1920, die haben das natürlich alles mitgekriegt. Zumal, wenn sie noch als ehemalige Oberschüler vielleicht ein bisschen Französisch verstanden haben. Da haben die französischen Wachmannschaften ganz gut Geld verdient zum Teil, indem sie an trauernde Eltern die toten Söhne illegal verkauft haben. Ich habe mir gedacht, warum nicht auch an Deutsche und Engländer? Angehörige beider Nationen lagen in großer Zahl. Dort ein Friedhof grenzte heute an den anderen. Und man macht ein Angebot und sagt, sie müssen zusehen, wie sie die Leiche wegschaffen. Das ist ihr Ding. Aber wir holen ihn raus und das kostet 500 Francs. So wird's gehen. Das ist ein kleiner Leichenhandel. Und Franz, der deutsche Kriegsgefangene, ist nötig, um zu übersetzen. Der ist auch im Lager der Übersetzer für diese Truppe von etwa 80 deutschen Kriegsgefangenen. Reparationsbrigaden hießen die, die die furchtbare Aufgabe hatten, nicht nur Hochexplosives wegzutragen, sondern auch diese zu Abertausenden diese verwesten und halbverwesten Toten in den ersten Frontreihen rauszuholen, zu identifizieren, Karteien anzulegen und dann zu bestatten. Auf einem, das ist verbürgt dort, den kenne ich auch, den Friedhof, da liegen etwa 4.000 bis 5.000 Tote. Moskau heißt der. Man wundert sich, warum nach Moskau. Ich würde sagen, das war ein der Bauernhof, oder was übrig blieb, nämlich wenig, nur ein Stück Erde eines Mannes, der Soldat in Russland war unter Napoleon. Man merkt dort öfter diese Einsprengsel. Russisch zum Beispiel oder Erinnerungsworte, so wie zum Beispiel Moskau. Diese Ferm Moskau, der Bauernhof, der Gutshof Moskau. Ein Teil dieses Landes ist heute bei dem kleinen Städtchen Berry-Obak. Dieser Soldatenfriedhof mit, sage ich mal, rund 5.000 Toten, das ist heute ein rein französischer Soldatenfriedhof. Die sind so beschaffen, dass sie am einen Ende einen Querriegel haben. Da ist ein großes Rosenbeet drauf. Unter diesem Beet liegen etwa 2.000 bis 3.000 Tote, die nicht zu identifizieren waren. Es ist ein Massengrab. Da gibt es eine Gedenkplatte davor, da ist es erläutert. Die anderen dort haben ein Kreuz, einen Namen, oft sogar noch eine Truppenzugehörigkeit, war Füsilier oder Musketier oder sowas, und liegen unter Kreuzen unter dem Davidstern oder dem muslimischen Halbmond, je nachdem, was sie waren. Man muss dazu sagen, um keine Verwirrung zu stiften, auch das war nötig für meine Geschichte, dass diese Friedhöfe am Anfang unter dem Druck, die Toten endlich zu begraben, als Sammelfriedhöfe angelegt wurden. Da lagen bis zu 6 Nationen nebeneinander. Das haben auch diese Kriegsgefangenen überliefert. Später war aber auf beiden Seiten, sage ich jetzt mal in Frankreich wie in Deutschland, der Skandal groß und man hat wieder separiert. Man hat die auseinandergenommen und nach Nationen beerdigt. Also sie werden an französischen, an englischen, an italienischen, sogar an russischen dort übrigens und viele, viele deutsche Soldatenfriedhöfe finden. Denn dort in diesem Frontabschnitt Chemin des Dames sind etwa im Laufe des Krieges 500.000 Menschen umgekommen.
Und am Anfang lagen sie alle zusammen nebeneinander in den Gräbern. Also man hat, 19 hat man
ja,
sie.
Die Zises beschreiben, dass dort beerdigt wurde und dass sie das tief bewegt hat. Die sind da ein paar hundert Meter voneinander aufs Grausigste gestorben, haben sich vielleicht sogar gegenseitig umgebracht mit Bajonetten und Handgranaten und man hat kurze Wege für alle gesucht. Eine unerhörte Arbeit und sie zusammengelegt. Das war damals offenbar der politische Wille, einen Sammelfriedhof zu machen und dann nicht mehr. Und ich meine mich zu erinnern, dass es bis etwa 1930 gedauert hat, bis die Toten, Entschuldigung, sortiert waren. Und deswegen findet man heute Friedhöfe rein national.
Jetzt haben wir so viel übers Buch geredet. Ich würde gerne ein Stück daraus hören. Sie haben es ja vor sich liegen und ist ja noch ganz ziemlich druckfrisch, oder?
Ja, vor einer Woche im Buchhandel angekommen.
Nägelnagelneue Premiere dann hier. Öffentliche Premiere, ja.
Jawohl.
So, was eignet, Sie haben es im Vorgespräch gesagt, ist noch gar nicht so leicht, da die richtigen Stellen für die Lesung zu finden. Sowas ist ja auch immer ein Prozess als Autor. Was wählen Sie aus?
Ich glaube ganz spontan, ein Stück zu lesen aus dem Kapitel, ich habe einzelne Kapitelüberschriften vergeben diesmal, sonst habe ich gern durchnummeriert, aber diesmal wollte ich es ein bisschen anders haben, aus dem späten Kapitel Im singenden Trichter. Ich darf vorausschicken, der singende Trichter ist für mich der größte Krater der Westfront. Da würden wahrscheinlich 2 Kathedralen reinpassen und das VfB-Stadion in Stuttgart noch dazu. Der gehört zu der Ortschaft Berry-au-Bac, ein Dorf in einer relativ dünn besiedelten Umgebung, von der nichts übrig blieb, liegt ein Ähn- und Ähnkanal, ein Bauerndorf, satter Backstein, hat man gern in der Gegend dort. Und Berry-au-Bac hatte einen Steinbruch. Dieser Steinbruch hatte wie alle Steinbrüche viel Abraum, ein Abraumhügel in einer topfebenen Landschaft. Und dort standen die Deutschen, vielleicht nicht ganz unwichtig, wie das Riesenloch entstand und hatten eine Hinterhangstellung. Die waren sehr gut gesichert hinter diesem Dreckhaufen, der natürlich 200 Meter hoch war. Da war schwer hinzutreffen, die konnten aber sehr leicht rüberschießen auf die französische und englische Seite. Die Alliierten standen dort nebeneinander, ein paar Kilometer weg. Und um diese Stellung zu beseitigen, hat man natürlich aus der Luft angegriffen und man hat auch oft mit walisischen Bergleuten von unten angegriffen. Die haben wie die Maulwürfe von unten angebaggert und versucht, den Feind nach unten wegzusprengen. Da wurden sehr oft auf englischer Seite walisische Mineure eingesetzt, die das alles konnten. Kurzum, in mehreren Schlachten unter der Beteiligung mehrerer Waffen ist das größte Kriegsloch Frankreichs entstanden. Den kann man heute nicht betreten. Zum einen ist er Privatgrund. Dort wird gejagt, die Bauern jagen dort Hasen, Rebhühner und sonst was. Und ein Drittel dieses Riesenlochs ist immer noch nicht abgeräumt. Das machen Spezialisten der französischen Armee immer wieder mit Spezialgerät, um dort Gaskartuschen, auf die man nicht treten sollte, die wirken wie am ersten Tag und würden einen umbringen, oder auf Großgranaten, und alles mögliche Zeug, was einen umbringen könnte. Also 100 Jahre danach, man kann das im Internet gerne überprüfen, der große Krater bei Berry ist sozusagen immer noch kriegstauglich, in Anführungszeichen.
Immer noch so groß.
Ich weiß nicht, ob da Wände eingebrochen sind. Wir haben ihn umrundet, meine Frau und ich, und haben gesehen, dass da natürlich viel Gestrüpp, Bäume, der ist ziemlich zugewuchert. Ich glaube, dass es, so wie oft, üble menschliche Hinterlassenschaften dann wieder interessante Biotope sind für allerlei Tiere. Aber wie gesagt, auch steht vorne dran, Privatgrund, und dass dort gejagt wird, dass sie dort Hasen schießen oder sonst was. Aber ein Drittel bis ein Viertel dieses Riesenlochs ist noch nicht saniert. Da liegt dieses Zeug und wartet darauf, berührt zu werden, damit es immer noch explodieren kann. Für mich ist dieser Krater dort eine Art Sehenswürdigkeit. Der Minot macht sich hin und wieder einen Spaß daraus, die Leute, die bei ihm rumhängen, am Ärmel zu zupfen und zu sagen, soweit sie ihn verstehen, kommt mal, wir gehen darüber, ich zeige euch dieses Riesenloch. Und einige gehen mit. Auf die Art bekommt er auch heraus, dass in dem kleinen Teich unten in dem Krater der Hund trinkt. Das sind ja von den Knochen- und Metallsammlern unglaublich viele Wege reingelaufen in die Seiten. Und so kann man runter. Und jeder wird natürlich versuchen, keinen dieser Saumpfade zu verlassen, weil er nicht weiß, was noch alles verborgen ist, auch an den Wänden. Und der hat meine Fantasie außerordentlich angeregt. Und ich habe versucht, dieses gewaltige Loch in der Erde zu erzählen. Kleinere Erdlöcher kündigten schließlich das Große an. Mulden und Maare, Pfannen, Risse, Spalten und Dolinen, dicht an dicht, als beträte man einen neuen, rein von Menschenhand gemachten Planeten. Schmale, loipenartige Wege führten an den Abbrüchen entlang, schlängelten sich labyrinthisch zwischen den Trichtern hindurch, um sie herum, an ihnen vorbei. Schräg fielen die Trichterwände in die Tiefe. Sand und Gestein rieselte und rollte bei jedem härteren Auftreten an ihnen hinab. Die Hitze drückte, das Licht blendete. Wind kam auf und fächelte den Frontwanderern ein wenig Kühle zu, blies ihnen aber auch körnigen Staub und versenkte Grashalme in die Gesichter. Von weitem, aber nicht allzu weit, war ein dünner, eintöniger Gesang zu hören, wie von Wind an einer scharfen Kante oder in einem Flaschenhals. Noch ein kurzer Anstieg und Minot und seine Begleiter standen auf der kahlen, kreideweißen Schulter des größten Kraters der Westfront. Genau vor ihren Schuhspitzen begann der Abhang, der sich wohl über 100 Meter weit hinabzog, nach unten hin jedoch an Steile verlor und an einem glitzernden kleinen Teich auslief. Der jüngst aufgekommene Wind hatte sich in diese Arena verirrt, fauchte oder heulte an ihren Wänden hinauf und pfiff oben schrill über den Rand hinweg ins Freie. Auf seinem Weg schüttelte er die wenigen Sträucher, die sich im Kraterboden halten konnten, unbestimmbare, aber duldsame und widerborstige Gewächse. Staub und Sandwirbel hüpften wie Kobolde im Kreis. Und jeder Laut, sei es ein Räusperer, ein Huster, ein Staunensruf lief ringsherum durch das Rund oder sprang hin und her von Wand zu Wand, bis er vollends verhallte. Noch das schwächste Echo dauerte und entkam dem Trichter kaum. Von drunten war bisweilen ein Glucksen zu hören, wie aus dem verstopften Abfluss einer Wanne. Und hoch darüber in der klaren Luft standen Wolken, deren Schatten die Kraterhänge sprenkelten. Überall zogen sich Wege hinunter und hinauf, Gehsteige und Trittfurchen, die tief in den Untergrund gestampft waren und alle Schrägen mit dem gleichen wirren Muster überzogen. Sämtliche Pfade hatten wohl die Metallsucher angelegt oder die Soldaten aus den Sprengtrupps, die Blindgänger von den Feldern hier hereintrugen, um sie auf der Bühne dieses Naturtheaters zu zünden und damit ein nicht endendes Echo auszulösen, das rollte und raste wie die Schlacht selbst. Voilà! Diese monsterhafte Sehenswürdigkeit hatte Minot seinen Gästen präsentieren wollen. Er sprang in eine der Laufrinnen und machte sich winkend auf den Weg nach unten, ins Innere des Trichters. Die anderen folgten ihm ohne Zögern. Mit allen Sinnen saugten sie auf, was ihnen rings geboten wurde. Jeder suchte beim Abstieg nach einem Vergleich. Doch je weniger ein Vergleich zu finden war, desto mehr wurde das hier offenbarte Übermaß des größten aller Kriege fühlbar. Weil es sich aber nicht aussprechen ließ, selbst wenn die Besucher eine gemeinsame Sprache besessen hätten, reizte das Unsagbare ihre Einbildungskraft und steigerte ihre Empfindsamkeit. Am Teich des Kraterbodens angekommen, blickten die Pilger zurück, drehten und wendeten ihre Köpfe und maßen das Rund mit ungläubigen Augen aus. Das Sonnenlicht, von den hellsten Stellen an den Wänden noch heller zurückgeworfen, stach und blitzte bei jedem Blick und verwandelte sich auf der Netzhaut in sprühende Farben. Das Singen des Windes, die Wirbel der Echos waren am tiefsten Punkt des Trichters mit einem Male nicht mehr zu hören. Die plötzlich eingetretene Stille, als wäre man schlagartig in einen anderen Raum versetzt, hatte sie verschluckt. Auch der Himmel schien von hier aus viel näher. Grad als hätte er sich herabgesenkt, ein Deckel aus massivem Blau, um den Krater zu verschließen. Zart bebte die Erde. So als zittere sie vor Schreck. Womöglich war in der Tiefe wieder ein Hohlraum eingestürzt. Die winzigen Wellen auf dem Teich, die dabei entstanden, sahen aus wie Falten einer durchsichtigen Haut. Und aus Andacht und Erschütterung wurde Trauer. Eine weit ausgreifende, eine umfassende Trauer, wie Minots Gäste aus Deutschland und England sie noch nie zuvor empfunden hatten. Eine Trauer, die alle Opfer des Krieges einschloss. Nicht nur die eigenen, nicht nur die Vertrauten, nicht nur die Geliebten, sondern Fremde, unbekannte und fernstehende Opfer, doch nicht minder die geschändete, geschundene Natur. Hier an diesem überwältigenden Ort und jetzt an diesem Tag ohne Sprache konnten Elsie Norton sowie die Eltern Krüger zum ersten Mal einen Verlust fühlen, der über sämtliche Grenzen hinausging. Und alle drei streiften im Krater von Berry für die Dauer nur weniger Herzschläge das Unermessliche dieses Verlusts. Der Krater sprach zu ihnen als Wunde für alle Wunden, die der Krieg geschlagen hatte, und flößte ihnen eine seltene, kostbare Trauer ein.
Kurt Oesterle aus seinem Buch »Die Stunde, in der Europa erwachte«, niegelnagelneu. Jetzt im Buchhandel. Was wünschen Sie sich für Reaktionen oder wie stellen Sie sich den Leser vor oder was das auslöst, quasi die Lektüre?
Ja, im Grunde, was ich im Singenden Trichter mit Sprache versucht habe, eine Bewegung, eine Berührung, noch vor aller Programmatik, vor allen Entscheidungen, vor allen Institutionen, von einer Gemeinsamkeit, die nichts Überschwängliches haben muss, aber gut begründet und dauerhaft sein könnte. Und wie vielleicht, besser als der Mensch, der ja bekanntlich alles erklären kann, dieser Hund, dieser arme Hund, sie verkörpert, der nichts erklären kann, dem alles nur passiert. Deswegen ist er auch unverzichtbar für mich. Es gehört natürlich, ist banal, aber mir wichtig in dem Zusammenhang, in dieses Europa, das ich mir vorstelle, ein bestimmtes Naturverhältnis, ein bestimmtes Verhältnis zu den Tieren. Wenn man es programmatisch aufzäumen wollte, was ich geschrieben habe, könnte man, glaube ich, so einen kleinen Katalog machen und Punkt für Punkt abhaken, was zu diesem Europa gehört. Natürlich schon lange, schon zum Teil seit Jahrhunderten, uneingelöst, teileingelöst. Das wartet mit Leben und immer neuem Leben gefüllt zu werden. Ich glaube, so könnte man sich das Feld von Reaktionen vorstellen. Es ist schwer, das auf einen Punkt zu bringen, weil es eben auch sehr stark an Emotionen, an Mentalitäten zurückgebunden ist. Ich habe da drin sowas wie ein Europa-Gefühl beschrieben an einer Stelle. Als die Engländerin wieder abreist und Minosi zum Bahnhof nach Amy Fontaine langsam Meter für Meter kommt das Bahngleis auch zurück. Da ist natürlich auch nichts übrig geblieben von diesen staatlichen Strukturen. Keine Schule, kein Rathaus, kein Bahnhof und so weiter. Alles kommt langsam zurück. Da wird dem Jungen bewusst oder so halb bewusst, wie es mir etwa um 20 ging, als ich das erste Mal richtig in Frankreich war, die Last der Nation auf den Schultern. Ja, man hatte ja diese Kriege. Es hat sich alles ganz anders angefühlt als zu Hause. Aber mit diesem Stolz, jetzt andere Leute zu kennen. Ich hatte einen Schotten und zwei Spanier, Katalanen, damals war das Spanien noch eine Franco-Diktatur, kennengelernt. Und ich bin mit, es klingt vielleicht albern, mit stolz geschwellter Brust heimgefahren und dachte, ich kenne jetzt Leute aus Europa. Das war das, was ich dann später, das konnte ich damals noch nicht, mein Europagefühl nannte. Und damals war es viel unwahrscheinlicher, irgendwo hinzufahren und dort auch noch andere aus anderen Ländern zu treffen. Das, wir müssen nicht darüber reden, dass der Tourismus heute eine ganz andere Dimension hat. In Paris hat man vorwiegend Franzosen getroffen. Und dort in dieser Jugendherberge, die gar nichts Besonderes war, es hat gewimmelt von Leuten, auch Außereuropäer. Aber dann diese jungen Spanier, man kannte das Land aus den Nachrichten, man hat ein bisschen Zeitung gelesen, vielleicht zwei spanische Romane. Und dieses Europagefühl, dachte ich, das wird sich einstellen oder du kannst es poetisch befördern, wenn du solche Begegnungen schaffst, die alle nichts Besonderes haben. Da fällt sich niemand um den Hals. Es gibt gar keinen Grund dafür, für diese Leute. Die Elsie trägt ihr Päckchen nach Hause. Die Deutschen bringen etwas anderes als ihren toten Sohn heim. Denn es kommt noch zu einer Zuspitzung. Mir wäre es sonst zu luftig, zu beliebig, ein bisschen zu urlaubsmäßig gewesen. Man fährt dahin und kommt geheilt und innerlich erneuert zurück, dachte ich, ist eher unwahrscheinlich. Leider sind Menschen so nicht. Es muss was Tieferes, was Zupackenderes geben. Und ich habe mir die Geschichte erlaubt, die vielleicht gar nicht so wahrscheinlich ist, für mich aber utopischen Charakter hat. Die Engländerin bekommt in der kleinen Schlachtfeldkneipe mit, warum diese seltsamen Typen aus anderen Ländern da sind. Auch Franzosen, Leichenkauf. Ah, denn der Pole kann ihr manches Mal auf Englisch was sagen, weil er es natürlich auch mitbekommen hat. Das hat aber das Geschäft, das der deutsche Kriegsgefangene vermittelt. Und sie versteht es zwar, sie empört sich aber darüber. Sie empört sich darüber, dass hier notleidende Lebende am Ort anzutreffen sind und die Menschen da sind, um Tote zu retten. Tode muss man nicht retten, kann man gar nicht retten. Und ihr ganz moralischer Aufstand ist der, dass sie den Deutschen mit Hilfe dieses polnischen Übersetzers und Hand und Fuß klar macht, dass es eigentlich idiotisch ist, einen Toten retten zu wollen, sondern dass sie allen Mut dran setzen sollen, diesen langsam zugrunde gehenden Kriegsgefangenen Franz zu rauben, mitzunehmen. Die fahren zwei, drei Tage später wieder heim. Bei dem Franz, der krank ist, der unterversorgt ist, wie viele von diesen Kriegsgefangenen, auch hat sich auch kein Mediziner um diese Leute gekümmert. Wenn die gestorben sind, hat man sie ins nächste Loch geworfen. Pardon. Aber so war es in dieser Zeit. Da kam es auf ein Menschenleben mehr oder weniger leider gar nicht an. Die Menschen, Rosenberg darf ich noch mal zitieren, die Menschenseele war zu tief gesunken für Mitgefühl. Und ich habe versucht, das wäre für mich etwas Europäisches, nicht zu begründen, warum man einen Menschen retten soll. Nach Schopenhauer kann man solche Dinge nicht begründen. Die sind da oder sie sind nicht da. Auch das Mitleid folgt nicht auf eine transzendentale Operation, sagt er. Das ist ein schwerer Irrtum. Man hat's oder man hat's nicht. Das gehört zum intuitiven Besitz. Natürlich kann man darüber reden und fragen, was das für kulturelle Wurzeln hat. Aber ob es da ist oder nicht, ist das Entscheidende. Und die Engländerin geht auf die Deutschen los und sagt, sie müssten doch das Risiko auf sich nehmen, einen Lebenden zu retten und nicht einen Toten. Das würden die Franzosen auch bestrafen. Totenraub. Wer erwischt wird, ist dran. Und ich habe dann einen Riesensprung über diesen Krater hinweg gemacht. Der führt dahin, dass die Deutschen tatsächlich ein bisschen widerwillig und düster, aber dann eben doch, ohne ganz zu begreifen, warum, den deutschen Kriegsgefangenen mit sich fortnehmen im Auto, heimlich nachts, und ihren Toten dalassen. Aber ich wollte, dass man da drüber springt und dass man nicht sagt, ich nenne jetzt 7 Gründe, warum die das tun. Die hätte ich mir alle konstruiert und das hätte mir keiner geglaubt. Und deswegen, statt Gründen, liefere ich die Begegnung mit diesem ungeheuren Loch und mit dem Hund. Also zwei emotionale Mächte sozusagen, die eigentlich keinen kalt lassen können. Und wenn man in anderen Kratern, es gibt ja Krater, die man betreten kann in Frankreich, nicht so groß wie dieser da, aber doch an der Sompfront zum Beispiel. Wenn man da nur an der Kante steht und runterschaut, dann passiert einem sowas Ähnliches. Tatsächlich.
Und es ist auch noch ein Spannungsbogen und eine Dramatik am Ende des Buches. Eine Spannung. Vielen Dank, Kurt Oesterle, die Stunde, in der Europa erwachte, jetzt im Buchhandel.